Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10 auf Bayern 1.
Heute ist Christi Himmelfahrt. Was die Freunde Jesu da wohl gesehen haben? Die Bibel kennt einen ganz besonderen Blick, mit dem Herzen schauen. Wie das geht und warum sich das lohnt, darüber denkt Pfarrer Michael Kleinert aus Eichstätt in der katholischen Morgenfeier nach.
Verlusterfahrungen gibt es viele. Da ist ein Ehepaar, beide schon über 80. Durch dick und dünn sind sie miteinander gegangen. Sie haben ein Haus gebaut, Kinder bekommen und sie groß werden sehen. Beide waren sie berufstätig und haben sich gestützt, wo immer es ging. Seit sie in Rente sind, ist ihr Leben ruhiger geworden. Gemeinsam im Garten zu arbeiten war ihre Freude. Jeden Tag gingen sie miteinander spazieren. 10.000 Schritte wollten sie schaffen. Und wie zufrieden waren sie, dass sie das in ihrem Alter immer noch konnten. Jetzt, auf einmal, ist alles anders. Von einem Tag auf den anderen. Zu Hause war er über den Staubsauger gefallen. Sein Fuß musste irgendwie am Schlauch hängen geblieben sein. Er hatte ihn übersehen und war gestürzt. Alleine aufstehen war nicht mehr möglich. Die Sanitäter kamen. Seitdem liegt er im Krankenhaus. Die Operation ging gut, aber er hat die Narkose schlecht vertragen. Er wirkt verwirrt, nicht mehr so klar im Kopf. Doch nicht nur er, die ganze Familie ist davon betroffen. Seine Frau kann nachts nicht mehr richtig schlafen. Die Kinder sind bedrückt. Keiner sagt es, jeder hofft, aber sie ahnen, es wird nicht mehr so wie früher. Wenn es überhaupt wieder wird. Dabei hatte sich ihr Mann doch um alles gekümmert. Die Bankkonten, die Versicherungen, das war alles seine Sache. Da kannte sie sich überhaupt nicht aus. Verlusterfahrungen gibt es viele. In der Kirchengemeinde sollen sie jetzt einen Immobilienplan erstellen. Eine Zukunftsvision für die Pfarrei entwickeln. Dabei sieht die Zukunft düster aus. Immer weniger Leute kommen am Sonntag in die Kirche. Die vorderen Bänke, in denen früher die Kinder gesessen sind, bleiben fast immer leer. Und jetzt soll ein Pastoralplan für die Zukunft entstehen. Auch wenn das noch keiner sagte, es ist ihnen völlig klar, dass ihre kleine Kirche wahrscheinlich die erste ist, die geschlossen wird. Und dabei hängen sie an dieser Kirche. Hier sind viele von ihnen groß geworden. Wichtige Feste haben sie an diesem Ort gefeiert. Hier haben sie geheiratet. Kinder wurden hier getauft, Eltern beerdigt. Wie oft sind sie hierher gekommen? Wie viele Kerzen haben sie angezündet, von Seufzen und Hoffen begleitet? Verlusterfahrungen gibt es viele. Auch der heutige Feiertag ließe sich als Verlustgeschichte erzählen. Christi Himmelfahrt. Es ist der Abschied Jesu von seinen Freunden hier auf der Erde. Merkwürdig daran ist, es fließt keine einzige Träne. Keiner seiner Freunde macht sich Sorgen, wie es jetzt für sie weitergehen soll, wie sie es ohne Jesus schaffen können. Egal, wo sie in der Bibel nachlesen, sie werden keine Trauererzählung finden können. Haben die Freunde Jesu diesen Moment also nicht als schmerzhaft erlebt? Haben sie nicht mit Wehmut einen Abschied erfahren? Was haben die Apostel wohl gesehen und gespürt, sodass die Himmelfahrt Jesu in ihnen nicht als Verlusterfahrung abgespeichert ist? Und wenn das so ist, lässt sich daraus etwas für heute mitnehmen? Für die kleinen und großen Momente, die nicht nur im ersten Augenblick nach Abschied schmecken. Für die Bilder und Erfahrungen, die jetzt vielleicht gerade in ihnen wach geworden sind, als ich ihnen von dem altgewordenen Ehepaar erzählt habe und von den Ehrenamtlichen, die ahnen, dass ihre Kirche demnächst geschlossen wird. Darüber möchte ich heute gerne mit ihnen nachdenken. Die zweite Lesung, die an Christi Himmelfahrt in den Gottesdiensten vorgetragen wird, gibt dazu ein paar wertvolle Hinweise.
Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Er ließ sie wirksam werden in Christus, den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf den Platz zu seiner Rechten erhoben hat, hoch über jegliche Hoheit und Gewalt, Macht und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht nur in dieser Weltzeit, sondern auch in der künftigen genannt wird. Alles hat er ihm zu Füßen gelegt und ihn, der als Haupt alles überragt, über die Kirche gesetzt. Sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der das All in allem erfüllt.
Gott erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid. So steht es in dem Brief, der die ersten Christen in Ephesus erreicht. Und diesen Brief haben sie als so wichtig empfunden, dass sie ihn weitergereicht haben. Er wurde in den Gemeinden Kleinasiens weitergegeben und fand seinen festen Platz in der Bibel. Noch bevor der Briefschreiber die Himmelfahrt Jesu erwähnt, spricht er von den Menschen, die noch auf der Erde sind. Hoffnung können sie immer dann haben, wenn sie mit den Augen des Herzens schauen. Das Herz ist in der Bibel der Ort, wo ein Mensch ganz bei sich selbst ist. Es ist die Mitte und der Kern einer Person, wo Denken und Analysieren, Wahrnehmen und Fühlen zusammenfinden. Wenn die Lesung empfiehlt, die Christen sollten mit den Augen des Herzens schauen, dann ist damit offensichtlich gemeint, alles zusammenzubringen und sich nicht nur auf die Fakten allein zu konzentrieren. Mir immer wieder Zeit für mich selbst zu nehmen und dann wahrzunehmen, was ich spüre. Ein solcher Blick versucht, mehr zu entdecken, als vordergründig zu sehen ist. Eigentlich ist das gar nicht so schwierig und ist im Alltag immer wieder möglich. Denken Sie nur an einen Blumenstrauß. Wer ihn geschenkt bekommt, sieht nicht nur die grünen Stängel und die farbigen Blütenblätter. Er erkennt nicht nur, dass hier Tulpen und Narzissen zu einem schönen Strauß zusammengestellt wurden. Meistens bedeuten die Blumen noch mehr. Nach einem groben Schnitzer können Sie zum Beispiel sagen: Entschuldigung, bitte verzeih mir. Im Krankenhaus wollen Sie Mut machen und Farbe bringen, auch wenn der Besucher schon längst wieder gegangen ist. Und wenn ein junger Mann seiner Freundin die ersten Blumen schenkt, dann sagt er damit: Du, ich mag dich sehr. Auch die Zeit lässt sich unter solch einem Blickwinkel betrachten. Wer sich Zeit nimmt für einen Menschen, der schätzt ihn hoch ein. Er sagt damit: Du bist mir wichtig. Wenn du mich brauchst, bin ich für dich da. Das muss nicht jedes Mal ausgesprochen werden. Und trotzdem ist klar, was das heißt, wenn ein Mensch mir eine Stunde lang zuhört, obwohl er selbst genug zu tun hat. Oder wenn mir jemand hilft, meinen Einbauschrank zusammenzubauen, auch wenn seine eigene Freizeit knapp ist. Dabei kann mir das Herz aufgehen.
Thank you.
Mit den Augen des Herzens schauen, das konnte Jesus gut. Die Beispiele, die die Bibel erzählt, sind ähnlich alltäglich wie der Blumenstrauß oder die Unterstützung beim Einbauschrank. Sie stammen aus der damaligen Landwirtschaft. Jesus sieht zum Beispiel ein winzig kleines Senfkorn. Es ist kaum zu spüren, wenn man es zwischen Daumen und Zeigefinger hin und her bewegt. Doch aus diesem winzigen Korn wächst eine große Staude heran. So stellt sich Jesus auch das Reich Gottes vor. Es beginnt ganz klein. Am Anfang ist es kaum wahrzunehmen. Und doch wird es einmal ganz groß sein, sagt Jesus seinen Freunden. Er lehrt sie, mit seinem Blick die Wirklichkeit wahrzunehmen. Ein anderes Mal hilft er ihnen, nicht einzig auf den Misserfolg oder die Frustration zu schauen, sondern das wahrzunehmen, was gelingt. Sein Herzensblick unterstützt ihn dabei. Wahrscheinlich hat er einem Bauern beim Aussäen des Samens zugeschaut. Er sieht, dass die Bedingungen nicht ideal sind. Ein Teil des Samens wird von den Vögeln gefressen, ein Teil vom Unkraut erstickt, ein Teil fällt auf einen Boden voller Steine. Aber wenn Jesus mit seinen Freunden durch das Land geht, sieht er auch den Teil, der aufgegangen ist. Das lässt ihn hoffen, dass im Leben nichts vergeblich ist und dass es sich lohnt, auf das zu blicken, was gelingt und gut geht. So wie niemand aufhören würde, auszusäen, nur weil ein Teil daneben geht, so will er niemals aufhören, von Gott zu sprechen, auch wenn nicht alle Menschen davon etwas hören wollen. Jesus geht mit wachen Augen durchs Land. Er spürt die Hoffnung, die in ihm wächst. Diese kostbaren Augenblicke teilt er mit seinen Freunden. Hoffnungsüberschuss hat ein Theologe einmal diese Haltung Jesu genannt. Jesus lehrt seine Freunde zu hoffen und Zuversicht zu schöpfen und so ihr Leben zu verstehen. Wenn es in der Lesung heute heißt, Gott erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, dann hat Jesus genau das vorgemacht. Der Briefschreiber traut diesen Herzensblick auch den Christinnen und Christen in Ephesus zu. Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt, sagen wir im Deutschen. Mit Blick auf Jesus und seine Freunde könnten wir sagen, das Herz hat eine Hoffnung, die größer ist, als der Verstand erkennt.
Was mich selbst behindert, das kann ich überwinden. Ich fühl es neu, so vielerlei, empfinde ich neu und anders. Empfinde neu und anders, was es auch sei. Empfinde neu und anders, was es auch sei.
Das Herz hat eine Hoffnung, die größer ist, als der Verstand erkennt. Wie sieht man nun aber mit dem Herzen? Auf welche Weise ist ein tieferer Blick möglich, um die Hoffnung zu ahnen, die schon da ist? Um hinter ganz alltäglichen Dingen vielleicht sogar etwas von Gott zu ahnen? Eine Möglichkeit könnte die Unterbrechung sein. Eine kleine Pause mitten im Trubel des Alltags hilft, Kopf und Herz wieder neu für das Wesentliche frei zu bekommen. Wer sagt denn, dass es immer sofort Schlag auf Schlag weitergehen muss? Dass zwischen zwei Telefongesprächen der Blick nicht einmal aus dem Fenster fallen darf? Oder zwischen zwei Besprechungen die Augen nicht für 3 Minuten ins Weite schauen können? Wenn ich aus meinem Büro sehe, stehen im Garten gegenüber 3 Obstbäume, die in den letzten Wochen wunderschön geblüht haben. Mich hat das aufatmen lassen und daran erinnert, dass nach der kalten Jahreszeit jetzt wieder Wärme und Farbe ins Leben ziehen. Und ich habe in mir Freude gespürt, dass ich das wieder erleben darf. Ich glaube, das war so ein Blick mit dem Herzen. Dass ich ihn mir ab und zu gönne, tut mir gut. Auch den Trick mit den bunten Glassteinchen finde ich hilfreich. Eine Frau erzählte mir, sie habe in ihrer linken Jackentasche ein paar bunte Glassteinchen. Jedes Mal, wenn sie sich über etwas freut, wandert ein solches Steinchen von der Jacken in die Hosentasche. Und am Abend holt sie die Steine dann aus ihrer Hosentasche wieder hervor und schaut in aller Ruhe noch einmal auf die schönen Erlebnisse des Tages. Manchmal sind das ja nur Kleinigkeiten, sagt sie. Aber ohne die Steine wäre vieles am Abend einfach schon vergessen. Und so gehe ich ganz anders schlafen. Ich kenne Menschen, die sich solch einen Herzensblick auf ihren Tag jeden Abend gönnen. Und sie tun das nicht allein, sondern beziehen Gott ganz bewusst mit ein. Indem sie ihn bitten, mit auf den Tag zu schauen. Indem sie fragen, was denn in seinen Augen wichtig gewesen ist. Und indem sie dann alles in Gottes Hände legen. Mit dieser Praxis kommen sie dem Wunsch aus dem Epheserbrief ganz nahe. Gott erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid. Manchmal tut es gut, diese Sichtweise nicht allein einzuüben, sondern sie zu zweit oder zu dritt mit vertrauten Menschen zu versuchen. Vielleicht kennen Sie das aus dem Museum. Da sagt ein Bild plötzlich mehr, weil man es zu zweit anschaut, sich gegenseitig auf Details aufmerksam macht und dadurch besser versteht, was die Künstlerin gemeint haben könnte. Oder wenn beim Wandern der Mitwanderer sagt, schau mal da drüben, die vielen verschiedenen Grüntöne, sind die nicht schön? Wer weiß, ob ich die sonst wahrgenommen hätte, so vertieft, wie ich in meinen Gedanken gerade war. So ähnlich könnte das sein, wenn sich 2 Menschen einmal die Woche zum Telefonieren verabreden, um sich zu erzählen, was in dieser Woche alles geschehen ist. Im Idealfall geht es dann nicht nur um das, was gewesen ist, die Fakten und Zahlen sozusagen. Im Erzählen, im Aussprechen und mit der Resonanz des Gegenübers geschieht noch einmal mehr. Ich spüre dabei, was mich bewegt und beschäftigt. Und ich ahne, was mir das Erlebte vielleicht sagen will. Sie merken schon, es gibt viele Möglichkeiten, mit den Augen des Herzens zu schauen. Und die Perspektive weitet sich. Vielleicht haben Sie ja Lust, diesen hoffnungsvollen Herzensblick einmal auszuprobieren.
Wie mit neuen
Mich antreibt und verwandelt.
Was haben die Freunde Jesu wohl gesehen an diesem Himmelfahrtstag? Was hat ihnen geholfen, dieses Erlebnis nicht als schmerzhafte Verlusterfahrung einzuordnen? Ich war damals natürlich nicht dabei und wir können die Apostel heute nicht mehr befragen. Aber ich stelle mir vor, dass ihnen die Seeschule Jesu auch für diesen Moment geholfen hat. Vielleicht haben sie sich, nicht gerade in den ersten Minuten, aber im Laufe der Zeit daran erinnert, wie Jesus vom winzig kleinen Senfkorn sprach und vom Samen, der ausgesät werden muss, egal auf welchen Boden er fällt. Vielleicht haben sie sich an den Herzensblick erinnert, den sie mit Jesus einüben konnten. Seine Art, die Wirklichkeit wahrzunehmen. Nicht bei den Fakten stehen zu bleiben, sondern das Erlebte noch einmal in Ruhe auf sich wirken zu lassen, bis sich neue Perspektiven auftaten. Ich stelle mir vor, dass die Apostel mit diesem Blick, mit dieser Haltung, mit diesem Hoffnungsüberschuss auf die Erfahrung geschaut haben, die wir heute Himmelfahrt nennen. Das half ihnen, sich nicht zurückzuziehen, sondern sich dem Leben mit all seinen Herausforderungen zu stellen. Das Wort Hoffnung ist in der Bibel immer auf Zukunft hin ausgerichtet. Judentum und Christentum sind Religionen der Hoffnung. Und hoffen heißt, Gott die Zukunft glauben, Gott die Zukunft überlassen, die Zukunft in die Hand Gottes legen. Vieles ist in der Kirche im Umbruch. Gemeinden werden zusammengelegt, hauptamtliche Mitarbeiterinnen werden weniger, Pfarrer fehlen, Ehrenamtliche fragen sich, warum sie sich noch engagieren sollen. Es wäre ganz einfach, in dieser Situation ein Klagelied anzustimmen. Das Fest Christi Himmelfahrt macht Mut, Gott die Zukunft in die Hand zu legen. Möglich wird das, wenn nicht die Fakten allein den Ausschlag geben, wenn auch das Herz zu Wort kommen darf. Was würde passieren, wenn die Ehrenamtlichen einer kleinen Kirchengemeinde nicht nur bang auf die Befürchtung schauen, dass ihre Kirche geschlossen werden könnte, sondern sie sich im Kreis zusammensetzen, die uralten Hoffnungsgeschichten der Bibel lesen und sich erzählen, was sie dabei berührt und beschäftigt. Vielleicht ginge ihnen dann auf, durch die ganze Bibel hindurch wird die Hoffnungsgeschichte Gottes mit den Menschen erzählt. Und sie ist auch heute für ihre Gemeinde noch längst nicht zu Ende. Und was wäre, wenn im Krankenhaus eines der Enkelkinder das Schweigen durchbrechen würde, die Hand des Opas ergreift und sagt, »Opa, ich weiß noch, wie du mit mir im Garten mein Meerschweinchen wieder eingefangen hast. Du hilfst mir doch wieder.« Vielleicht hätten dann alle für einen Augenblick ein Lächeln im Gesicht. Das Herz hat eine Hoffnung, die viel größer ist als der Verstand allein. Das gilt nicht nur für die ersten Christen in Ephesus. Das wünsche ich heute auch Ihnen. Gott erleuchte die Augen Ihres Herzens, damit Sie verstehen, zu welcher Hoffnung Sie berufen sind.